Jona, das ist mein Thema in diesen nächsten Wochen. 4 Kapitel, 4 Predigten. Jona. Welche Folgen kann es haben, wenn Christen nicht tun, was in den Augen Gottes angesagt ist? Gott beantwortet diese Frage vielfach in der Bibel und anhand eines Lebensbildes von Jona. Denn Gott sagt, Jona, geh. Und Jona sagt, nö, will ich nicht. Und dann sehen wir in diesem Buch, wie Jona in Gottes Lebensschule eine ganze Menge lernen muss, bis er letztendlich bereit wird, den Willen Gottes tatsächlich zu akzeptieren. Und vor allem die wichtigste Lektion, ob er sie gelernt hat oder nicht, bleibt offen, wäre die Liebe zum Menschen. Gott hat eine ganz, ganz große Liebe zu den Menschen, zu jedem Einzelnen. Es sind ja seine Geschöpfe. Und Gott wünscht es sich so sehr, dass wir Menschen ebenfalls diese Liebe zu Menschen bekommen. Das wünscht sich Gott. Meine Kinder haben Jona geliebt. Und es gab so diese schönen Bücher von, ich weiß nicht, ob ihr das von Casey Cord kennt, ob ihr diese Bücher kennt. Einige nicken. Wir haben sie mit Leidenschaft. Ich habe mal die Bilder hier mitgebracht und lese euch mal diese erste Geschichte anhand dieser Bilder vor. Der Herr schickte Jona, dem Sohn Amittais, folgende Botschaft. Mache dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Rufe aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit stieg bis hinauf zu mir. Da machte sich Jona auf dem Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Er ging hinunter nach Jaffo, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um nach Tarsis zu kommen. Er wollte weg vor dem Angesicht des Herrn. Doch der Herr ließ einen heftigen Wind auf dem Meer aufkommen, der zu einem Sturm wurde, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Aus Angst schrien die Seeleute zu ihren Göttern und warfen die Ladung über Bord, um das Schiff leichter zu machen. Jona aber war unter Deck, hatte sich hingelegt und schlief tief und fest. Da kam der Kapitän zu ihm und sagte, »Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf!« Ruf deinen Gott an, vielleicht denkt ja dieser Gott an uns und wir gehen nicht unter. Die Männer sagten zueinander, kommt, lasst uns das loswerfen, um zu sehen, weswegen uns dieses Unglück zustößt. Sie warfen das los und das Los fiel auf Jona. Sag uns doch, warum dieses Unglück über uns hereinbricht, sprachen sie. Was ist dein Beruf, aus welchem Land kommst du, zu welchem Volk gehörst du? Er sagte ihnen, ich bin ein Hebräer. Und er erzählte ihnen, dass er vor dem Herrn fortlief. Die Seeleute waren entsetzt, als sie das hörten. Was hast du getan? Jammerten sie. Und weil der Sturm immer stärker wurde, fragten sie ihn, was können wir nur mit dir tun, damit das Meer um uns herum zur Ruhe kommt? Nehmt mich und werft mich ins Meer, sagte Jona. Dann wird es sich beruhigen. Denn ich weiß, dass dieser schreckliche Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Doch die Männer ruderten mit aller Kraft zum Ufer. Aber das Meer war zu stürmisch und sie schafften es nicht. Da riefen sie zum Herrn, ach Herr, baten sie, lass uns nicht wegen dieses Mannes umkommen und mach uns nicht für den Tod eines Unschuldigen verantwortlich. Denn du hast das doch so gewollt und danach gehandelt, Herr. Da packten sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer beruhigte sich. Die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen, brachten Opfer und schworen, ihm zu dienen. Stellt euch einmal vor, was ist denn? Wo sind wir denn? Da sind wir. Stellt euch einmal vor, Gott sagt, mein liebes Kind, du hast wunderbare Gaben bekommen. Ich möchte, dass du diese Gaben einsetzt, um den Kindern im Kindergottesdienst zu dienen. Oder Gott sagt einem anderen, ich habe dir so viele schöne Begabungen gegeben, Du hast eine Gabe bekommen, liebevoll auf Menschen zuzugehen. Mache dich auf, gründe einen missionarischen Hauskreis. Oder es könnte sein, dass Gott zu einem geistlich reifen, bewährten Christen sagt, ich halte dich für würdig, dich in meinem Leiden zu verherrlichen. Mache dich auf, trage das Leid, das ich dir zumute, mit Würde dem Menschen zum Zeugnis für mich. Oder einem anderen sagt Gott, mache dich auf, ich habe für dich einen schwierigen Spezialauftrag. Wie gehen wir mit göttlichen Dienstanweisungen um? Sagen wir, danke, Herr, dass du mich für so würdig erachtest. Stellen wir uns dem? Oder sagen wir, nö, dazu bin ich nicht bereit. Wir sind ja heute in einer Zeit des Individualismus. Und des Individualismus bedeutet eben, man darf den Menschen heute nicht mehr zu nahe treten. Nicht mehr unbedingt sagen, tu das, mach jenes, Gott denkt, das ist Sünde, das ist gut, das ist schlecht und so weiter, fühlen sich Menschen oft in ihrer Freiheit eingeengt. Das ist nun mal so. Können wir auch die Zeit nicht verändern? Und doch ist die Frage, wie gehe ich damit um? Ist mir mein Individualismus und meine Freiheit, die ich meine, genießen zu wollen und zu haben, wichtiger, als mal danach zu fragen, wie denkt Gott, was wäre für mein Leben vielleicht dran und richtig? Das ist die Grundfrage, die erste Grundfrage, die mich von diesem Text her bewegt. Es gibt da ja drei Wege. Gott möchte ja im Leben mit seinen Kindern zum Ziele kommen. Gott möchte, dass wir gesegnete Menschen sind. Auf der einen Seite, er möchte, dass die Liebe, die er in unser Herz ausgegossen hat, auch den Nächsten erreicht. Und er möchte, dass wir als sein Bodenpersonal hier auf Erden auch das umsetzen, was in den Augen Gottes dran ist. Aber immer so unter Wahrung der Individualität, unter Wahrung dessen, was er in mich an Gaben und Möglichkeiten hineingesetzt hat und immer so, dass es auch mir letztendlich zum Segen wird. Das ist der Wunsch Gottes. Und Gott hat drei Möglichkeiten, wenn seine Kinder sagen, nö, will ich nicht. Gott kann warten, und manchmal wartet er sehr lange, bis wir Christen verstehen, wie Gott denkt, und dann freiwillig sagen, okay Gott, ich habe in meinem Leben bestimmt 13 Jahre lang warten müssen, bis Gott mit mir den nächsten Schritt gegangen ist, weil ich nicht so wollte, wie Gott sich das vorstellte. Und Gott hat viel Geduld und Gott hat Zeit. Die zweite Möglichkeit wäre, Gott findet in seiner Liebe und Genialität Wege, wie er Ziel erreichen kann. Das wäre die Geschichte bei Jona hier. Gott kann aber auch mal direkt eingreifen, vielleicht auch indem er etwas in den Weg stellt, was uns wehtut. Ich erinnere mich noch gut daran, als Gott mir eine Lektion mal beibringen wollte, die ich nicht verstehen wollte, kam ein Autounfall dazwischen, den ich selbst verschuldet hatte. Und durch diesen Autounfall, ich wusste in der Situation, das ist Gottes Reden gewesen. Glücklicherweise ist nichts weiter passiert, außer ein bisschen Blechschäden und so weiter. Hat meine Versicherung reguliert, aber ich wusste genau, Gott hat jetzt etwas, hat gesprochen. Jörg, das ist der Warnschuss. Ich kann auch anders, so frei nach dem Motto. Und die Folge war, dass ich Pastor wurde. Manchmal ist das so. Gott sagt geh, Jona sagt nee. Gucken wir uns mal den Auftrag Gottes an. Da ist zuerst einmal der Auftrag. Ne? Mache dich auf. Geh in die große Stadt Ninive. Rufe aus, was ich gegen sie vorbringen muss. Denn ihre Bosheit stieg bis zu mir hinauf. Unvermittelt greift Gott in das Leben dieses Propheten ein. Jona, du kriegst eine Urlaubszeit. 3 Monate Pause. So lange braucht man, um dahin zu kommen, zu reisen. Es war durch die Wüste eine heikle, lebensgefährliche Mission. Und dann predige ein bisschen und dann gehst du 3 Monate zurück. Das sagen wir mal, Gnade von mir, 1 Jahr Pause, Spezialauftrag, Jona, wie wär's? Und wahrscheinlich wird Gott ihm auch gesagt haben, ich bin bei dir. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich gebe dir nicht nur Vollmacht, Ich möchte, dass meine Ziele erreicht werden. Ich weiß längst in meiner Allwissenheit, was geschieht. Vertrau mir einfach. Für das nötige Kleingeld und die nötigen Lebensmittel sorge ich auch noch. Jona, wie wär's? Ninive? Der erste Gedanke an für Jona? Ninive? Heidenland? Nö. Ninive, die Hauptstadt des damaligen assyrischen Weltreiches, circa 750 vor Christus, fing ja Ninive damals an, die damalige Welt zu erobern. Und die assyrischen Heere taten sich durch besondere Grausamkeiten hervor. Es waren blutrünstige Krieger, die die Welt damals in Angst und Schrecken versetzten, ähnlich wie IS heute. Jona lebte im Nordreich zur Zeit des Königs Jerobeam des Zweiten. Israel hatte eine wirtschaftliche Blütezeit. Es ging dem Land sehr, sehr gut. Erst 30 Jahre später, 722 vor Christus, wurde auch das Nordreich von den Assyrern erobert und die Bevölkerung nach Ninive ins Assyrische Reich verschleppt. Soweit der Hintergrund. Jona war einer der vielen Propheten des Nordreiches. Er war ein gläubiger Mann, sonst hätte Gott ihn nicht ausgesucht. Er stand im Dienste Gottes. Er war sicherlich schon bewährt, denn Gott nimmt nicht einen Anfänger für solche heikle Missionen und auch keinen Dummkopf, sondern einen, wo er genau weiß, der kann das auch. Der hat die Gaben, die Möglichkeiten, der hat das Know-how, der hat das Durchhaltungsvermögen, der kann das, dem traue ich das zu. Sicherlich hat sich der Jona über Jahrzehnte, über viele Jahre, wir wissen es nicht, schon im Dienst Gottes bewährt. Er war sicherlich kein Dienstanfänger für so eine schwierige Aufgabe. Sein Auftrag war, den Menschen zu erklären, wer Gott ist und was Gott vom Leben erwartet. Parallel würde man das heute vielleicht so sagen. Hans Otto Meyer, ich halte dich für würdig. Geh bitte mitten hinein nach Mosul in diese Stadt des IS, wo es alles so grausam ist und sage ihnen, predige für sie. Würden wir gehen? Das wäre die Parallele dazu vielleicht in der heutigen Zeit. Petrus sagt über uns Christen, wir sind das von Gott auserwählte Volk. Wir sind königliche Priester. Wir sind Menschen, die ihm gehorchen und sein Eigentum sind. Deshalb sollen wir die großen Taten Gottes verkündigen, der uns aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Das ist unser Auftrag. Hier ist eine Parallele zwischen Jona und uns. Und ich glaube ganz fest, dass weil in Deutschland und in Europa so wenig geistliches Leben vorhanden ist und so wenig geschieht, ein Großteil liegt auch daran, dass wir Christen zu feige sind, nach Mosul zu gehen. Ich sage das mal einfach so. Ich weiß, damit lehne ich mich ganz gewaltig aus dem Fenster heraus. Wir alle sind berufen, macht Menschen zu Jüngern. Und Gott gibt uns seinen Auftrag. Trostvoll ist zu wissen, nicht jeder wird nach Mosul berufen. Die meisten sind berufen, ihren Auftrag hier in Hamburg, im Umfeld, wo wir leben, umzusetzen. In der Familie, am Arbeitsplatz, da, wo wir hingestellt sind, in der Nachbarschaft. Das ist unser Auftrag. Macht Menschen zu Jüngern. Und so sagt Gott zu seinen Propheten, Jona, du hast dich bewährt. Ich traue dir zu, dass du in dieser grausamen Weltstadt Ninive für mich einen so wichtigen Dienst tun kannst. Und hier können wir jetzt unsere Berufung reinsetzen, dass wir hier in Hamburg, in dieser Stadt, in der Schule, am Arbeitsplatz, wo immer wir sind, einen so wichtigen Dienst für Gott tun dürfen. Er traut es uns zu. Und Gott sagt weiter, mir tun die Menschen dort leid. Sie kennen mich nicht. Sie benötigen dringend Unterweisung, wie sie ihr Leben ändern können. Sie benötigen Heilung. Gehe hin zu ihnen. Predige, damit sie zur Umkehr kommen. Das ist unser Job. Das ist unser Job. Wir sehen zuerst einmal Gottes universalen Heilswillen. Er will, dass alle Menschen dieser Erde gerettet werden. Dass alle Menschen dieser Erde heil werden können nach Leib, Geist und Seele. Und wir sind berufen, Gott mitzuhelfen. Jona mit einem Spezialauftrag, manch einer von uns mit einem Spezialauftrag, aber alle letztendlich in dem Auftrag, macht Menschen zu Jüngern. Die zweite Antwort, wie reagiert Jona jetzt? Doch Jona macht sich auf den Weg, haut ab. Jaffo, ich möchte weg. Urlaub machen am Mittelmeer. Tarsis war eine Stadt in Spanien und wahrscheinlich, wir wissen es nicht genau, aber wahrscheinlich liegt sie dort in Spanien und dieses Schiff fuhr einmal quer übers Mittelmeer bis nach Spanien. Ninive lag genau auf der anderen Seite. Und Jona? Jups. Danke Gott, dass ich jetzt Urlaub machen kann in Mittel. Da siehst du mich nämlich nicht. Ich gehe jetzt mal nach Spanien, tauche da ab und genieße die Paella und was weiß ich alles so schön, trinke ein bisschen Rotwein, aber nicht nach Ninive, Gott. So bitte nicht. Ne? In ein fernes, heidnisches Land wollte Jona nicht. Sein eigener Wille fragt nicht nach Gottes Möglichkeiten und so meint er, dass er sich Gott entziehen kann. Später im 4. Kapitel sehen wir das nochmal. Da werden wir intensiver nochmal drauf eingehen, wo Gott sagt, ey, wo Jona sagt, Gott, ich find's richtig unfair, dass du den Heiden die Botschaft brichst. Sollen sie doch verrecken. Das ist seine Einstellung. Und ich soll dahin? Nö, kein Himmelfahrtskommando. Hier sehen wir das wesentliche Grundproblem, warum Missions- und Evangelisationsarbeit oft scheitert. Es scheitert nicht an den Ressourcen, es scheitert nicht an Gott. Es scheitert an unserer mangelnden Liebe zum Menschen. Daran scheitert das. Ich bin ja gerettet. Danke für die Fahrkarte in den Himmel, die habe ich ja nun in der Tasche. Naja, die Menschen, ich kann mich ein bisschen mal anstrengen, aber richtig bewegen tut mich das eigentlich im Herzen nicht, was mit dem Nachbarn ist. Das ist unser Problem. Gott, ich bin ja bereit, für dich unterwegs zu sein. Ja, natürlich. Aber wenn ich schon unterwegs bin, dann will ich von dir auch eine Erfolgsgarantie, sonst mache ich es nicht, Jona. Außerdem stelle ich eine Bedingung. Gott, ich bin bereit, nach Ninive zu gehen, aber du musst dann das und jenes und so weiter, das muss ja alles passen. Und natürlich brauche ich auch noch vernünftiges Gehalt, mit Sonderzulage steuerfrei, ist doch klar, sonst läuft sowas nicht. So sind wir Menschen. Jona will nicht freiwillig einfach tun, worum Gott ihn bittet. Wahrscheinlich hat er Bedingungen gestellt, Gott geht auf diese Bedingung nicht ein, das ist eben Gott, denn Berufungen Gottes sind immer bedingungslos. Und so wollte er Gott ans andere Ende der damaligen Welt vor Gott fliehen. Man dachte ja damals, die Erde ist eine Scheibe, Ninive dahin, ich dahin, ganz weit weg, dann kann Gott mich da nicht gar nicht hinbringen. Was hat er eigentlich für ein kleines Gottesbild? Ne? Und Satan hat doch überall seine Tarsisschiffe bereit, um Gottes Diener aufzunehmen, damit sie aus dem Verkehr gezogen werden. Wissen wir das denn nicht? Ja, natürlich. Am schönen Mittelmeer Urlaub machen, statt Gott zu dienen. Wer vor Gott meint, fliehen zu können, kündigt ihm eigentlich die Gemeinschaft auf. Wer vor Gott flieht, sagt Gott, ich will mit dir nicht mehr. Das hat nichts mit Glauben zu tun. Der Glaube kann durchaus noch da sein und sogar ehrlich da sein. Hier geht es um die Gefolgschaft, die ich Gott aufgekündigt habe. Und es ist immer ein Zeichen mangelnder Liebe. Und so bezahlt Jona teures Lehrgeld. Die Überfahrt von Jaffa nach Tarsis dauerte etwa 6 Monate, war unerschwinglich teuer. Und sicherlich war auch der Reichsgottesarbeiter damals nicht gerade der Reichste. Hat alle seine Ersparnisse zusammengekratzt, vielleicht noch hier und da was angebettelt. Und am Ende steht da eine teure Erfahrung reicher mit leeren Händen vor Gott und tut dann doch das, was Gott will, ne? Eigentlich hätten wir uns ja den Umweg sparen können. Und ihr kennt das ja alle aus der Kindererziehung. Ihr wisst genau, wenn das Kind jetzt das macht, das geht daneben. Und man möchte doch die Kinder so gerne davor bewahren, oder? Nein, manchmal müssen wir auch mal teures Lehrgeld bezahlen. Und genau die Bauchlandung, die richtig teuer waren in meinem Leben, denkt an meinen Unfall von Anfang. Ja? Da war ich dann einsichtig. Es muss mal auch was kosten und manchmal muss man sich auch mal eine blutige Nase holen. Das ist im Reich Gottes nun mal so. Und man kann Menschen davor auch nicht bewahren. Und Jona lebt es ja genauso. Die Geschichte bleibt am Ende offen. Ist Jona nun zurückgekehrt zu Gott in die Treue des Dienstes oder ist er das nicht? Das bleibt leider offen. Da kann jeder denken, wie er will. Es gibt keine Antwort. Gott gibt nicht auf. Gott respektiert unseren Eigenwillen. Ja, aber Gott gibt nicht auf. Er bleibt bei uns am Ball und er hat viel Zeit. Und er erreicht doch seine Ziele mit uns. Und wenn ich es gleich mache, wird es einfacher für mich. Wenn ich es nicht gleich mache, muss ich eben Lehrgeld bezahlen. Ich habe es ja erlebt. Und dann kommt der Ungehorsam Gott gegenüber. Gott schickt Naturgewalten, einen Sturm. Und er benutzt ungläubige Heiden, um seine Ziele zu erreichen. Auch das ist ja mal wieder ein ganz spannendes Ding, ne? Gott ist nämlich nicht bereit, die Entscheidung des Jonas zu billigen. Er setzt seine Schöpfung in Bewegung. Ein großer Sturm bringt das Schiff und seine Besatzung in Lebensgefahr. Jonas schläft und die Heiden zeigen sich, wie man sich richtig verhält in solcher lebensbedrohlichen Situation. Sie ora et labora. Sie beten, was das Zeug hält, und sie arbeiten, was das Zeug hält. Und Jonas schläft. Der Gott persönlich kennt, schläft. Und die anderen, die Gott nicht persönlich kennen, rufen irgendwelche stummen Götzen an und sagen, Gott XY, hilf uns, dann malochen sie. Und irgendwann kommt der Kapitän völlig genervt zu dem Jonas als Gast. Hast du denn keinen Gott? Warum betest du nicht? Siehst du nicht, dass wir hier bald alle draufgehen? Jonas hat sich so weit von Gott entfernt, dass ihm die geistliche Sensibilität abhanden gekommen ist. Und das ist bedenklich. Leute, und wenn wir uns von Gott entfernen, das hat nichts mit Glauben und Unglauben zu tun. Das hat was mit Nachfolge und Liebe zu Gott zu tun. Wenn wir uns von Gott entfernen, werden wir geistlich ein Stück weit die Sensibilität verlieren, was richtig und was falsch ist. Während die Christen oft den Schlaf der scheinbaren Gerechtigkeit schlafen, kämpfen die Heiden ums Überleben und drohen umzugehen. Ich wünsche mir, dass wir aufwachen und den Heiden helfen, nicht unterzugehen. Auch hier in Hamburg. Für Jona, der nicht mehr im Willen Gottes lebt, beginnen nun viele Schwierigkeiten. Schwierigkeiten im Leben sind hier bei Jona Gottes Reden, damit er zu Gott zurückfindet. Oft ist es so, dass Schwierigkeiten im Leben Reden Gottes sind, irgendetwas in meinem Leben zu verändern. Oft, nicht immer. Wir sind auch, leben auch in einer gefallenen Schöpfung, die eine Menge Schwierigkeiten mit sich bringt. Das muss nicht Reden Gottes sein. Und nicht jede Krankheit ist Reden Gottes. Versteht mich da bitte richtig. Aber manchmal kann das der Fall sein. Hier ist es so. Ja. Was ist dein Gewerbe? Woher kommst du? Aus welchem Land bist du? Wird er gefragt. Und jetzt gibt's keinen Ausweg mehr. Gott muss sich bekennen. Jona muss sich bekennen. Keine schöne Geschichte. Jetzt legt er ein Glaubensbekenntnis ab, was nicht gerade positiv ist. Sein Zeugnis wird auch nicht angenommen, sondern sie lassen ihn erstmal in Ruhe. Aber der Sturm hört nicht auf. Und dann sagt Jona, nehmt mich, werft mich ins Meer und es ist Ruhe. Er weiß genau, er ist für das Ganze verantwortlich. Wow, nehmt mich, nimm mich raus aus dem Dienst. Wenn ich rausgenommen werde aus dem Dienst, wenn ich nicht mehr diese Arbeit mache, wenn ich das nicht mehr, dann geht's euch besser. Auch das hat was mit geistlicher Erkenntnis zu tun, die Jona in der Situation bekommt. Und in der Situation hat er auch Größe genug zu sagen, ich bin's. Er schiebt nicht die Schuld auf andere, auf den Auftrag Gottes, frei nach dem Motto, ne? Gott hat Schuld und ihr müsst, Gott muss den Auftrag kippen und wenn er den Auftrag kippt, habt ihr wieder Ruhe oder wie auch immer. Nein, Jona sagt ganz eindeutig, ich hab's versaut. Ich hab's versaut und damit auch mein Leben letztendlich verwirrt. Nehmt mich und werft mich ins Meer. Keine Buße, kein Gebet, einfach nur Resignation. Er will sterben. Oft ist es so, wenn wir den Kopf im Sand so in Schwierigkeiten versteckt haben, dass wir nicht mehr wissen, ob wir noch nicht mal mehr mit den Ohren wackeln können, dann sind Menschen oft verzweifelt, lass mich in Ruhe, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ist ja sowieso alles sinnlos. Kennt ihr solche Gedanken? Es ist ja sowieso alles sinnlos. Und das war bei Jona hier ganz genauso. Wie bewältigen wir Schwierigkeiten im Leben? Wie gehen wir mit Resignation um oder mit akuten Lebenskrisen? In diesen Tagen ist ja die Telefonseelsorge, hatte ja Geburtstag. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Und da wurde die Leiterin, die Hamburger Leiterin zur Telefonseelsorge befragt. Und sie sagt, wir haben hier nur 2 Telefone stehen. Wir könnten 20 und mehr haben. Es würde nur klingeln. Das klingelt permanent. Viele Menschen sind verzweifelt und resigniert in unserem Land und haben keinen Ausweg mehr. Aber der Ausweg ist nicht zu sterben, sein Leben zu beenden. Der Ausweg ist immer ein anderer. Immer. Gespräche suchen, Lebenssituation verändern. Ich begleite jetzt ein junges Pärchen, nicht hier in Schwarzenbeck, wo es darum geht, dass es einfach Situationen in ihrem Leben zu verändern sind, damit Schwierigkeiten beseitigt werden können, damit die dann wieder befreit leben können. Das ist alles möglich. Jona tut hier nichts. Er geht nicht auf die Knie und bittet Gott um Entschuldigung, um am Leben zu bleiben. Jona ist bockig. Nimm mich, schmeiß mich ins Meer. Ich hab's eh versaut. Was soll's? Ne? Um meinetwegen ist das über euch gekommen und ich will mich auch nicht schuldig machen, dass ihr alle hier sterbt. Keine Buße, keine Einsicht, nur widerspenstig. Und die Menschen dort, die Heiden, wollen das nicht auf sich sitzen lassen. Sie arbeiten weiter, aber der Sturm hört nicht auf und dann tun sie das doch, was sie nicht tun wollten. Sie schmeißen Jona über Bord. Und das Faszinierende ist, Jona ist noch gar nicht im Wasser drin, da ist der Sturm vorbei. Eindeutig Gottes Reden. Und diese Heiden, diese ungläubigen Heiden, fallen auf ihre Knie und beten diesen Gott an. Jona hat nicht gepredigt, Jona war nur bockig und doch hat Gott diese Situation benutzt, damit Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Auch wieder faszinierend, ne? Gott hat so viele tolle Möglichkeiten, wie er das machen kann. Ich lerne etwas aus diesem Buch. Ich lerne einige Dinge aus diesem Kapitel. Ich lerne, es gibt niemals einen guten Grund, zu Gottes Auftrag Nein zu sagen. Ich darf Fragen stellen. Mose hat das auch gemacht. Mose wollte ja auch nicht, ne? Geh zum Volk und so weiter. Kennt ja die Geschichte mit Ägypten. Und am Ende hat Mose nur gesagt, Gott, ich habe aber keinen Bock. Und da hatte Gott dann auch keinen Bock mehr und sagt, mach nichts, du kriegst Aaron und du siehst zu, dass du dich bewegst. Ne? Es ist okay, wenn wir mit Gott diskutieren. Es ist okay, wenn wir Nein sagen. Es ist okay, wenn wir Zweifel haben. Aber letztendlich geht es darum, zu verstehen, warum Gott das macht. Es gibt keinen guten Grund, Nein zu sagen. Der Weg des Segens ist immer der Lebensweg mit Gott. Nochmal, der Weg des Segens ist immer der Lebensweg mit Gott. Immer. Okay, zweite Aussage. Jede Art von Ungehorsam Gott gegenüber kostet Lehrgeld. Fragt mich, könnt ihr nachher beim Kaffee trinken, könnt ihr mich gerne befragen, ich habe Lehrgeld bezahlt. Eine ganze Menge sogar. Ja? Und am Ende ist Gott doch zu dem Punkt gekommen, wo er mich haben wollte. Mich bockbeinigen Typen hat er gekriegt. Hat zwar 13 Jahre gedauert, hat viel Geld gekostet, aber ich hätte mir das ja ersparen können. Habe ich aber nicht. Und ich sage auch, ich bin dankbar, trotz allem dankbar für diese Umwege. Ich glaube, ich habe auf diesen Umwegen mehr gelernt, als wenn ich sie nicht gehabt hätte. Ich bin dankbar dafür. Ich ermutige aber auch alle, die auf Abwegen sind, ihr könnt das abkürzen und weniger Lehrgeld bezahlen, wenn ihr gleich tut, was Gott will. Kann man. Ich lerne ein drittes. Ungehorsam gegenüber Gott kann zum Segensentzug führen. Wer sein Leben aus der Hand Gottes löst, hat es selbst in der Hand, sein Leben. Und kann nicht mehr Gott dafür verantwortlich machen. Und den Segen, den Gott vielleicht bereit gehalten hätte, der ist dann eben nicht da. Und ich lerne von auch dieser Geschichte, dass Satan überall seine Tarsisschiffe hat und sie schickt. Und wenn ich raufgehe, um von Gott wegzulaufen, ist das meine Entscheidung. Und die Folge muss ich selber tragen. Ich lerne als viertes, wen Gott beruft, für den trägt er auch Verantwortung. Und er bringt letztendlich zu seinem Ziel. Ja, Gott möchte, dass wir Verantwortung für unser Leben berufen und uns der Berufung Gottes stellen. Auch das Ungewisse wagen. Letztendlich wird Gott seinen Segen darauf legen. Wie und wann und was, das ist seine Sache. Und keinem von uns, der im Willen Gottes unterwegs ist, bleiben Rückschläge erspart, Niederlagen oder auch Schweres. Das gehört dazu. Und dann trotzdem weitergehen? Das ist die Verantwortung, die wir als Christen tragen. Im Vertrauen auf Gott. Er bringt zu seinem Ziel. Und ich lerne ein fünftes. Es gibt nur scheinbare Gründe, zu Gottes Wegen Nein zu sagen. Und diese Gründe liegen alleine nur im Egoismus des Menschen begründet. Ich will nicht Gott. Ich liebe die Menschen nicht Gott. Mir sind die Menschen egal, Gott. Ich bin dankbar, dass ich in deinen Himmel kommen darf. Ich bin auch damit zufrieden. So hinter noch gerade die Tür hinter mir zu. Der letzte in der hinteren Ecke reicht mir vollkommen. Ich musste auch nicht groß was gelten. Ich bin gern deiner Ewigkeit. Aber lass mich hier auf dieser Erde bitte in Ruhe mein Leben leben. Und das ist der Individualismus der heutigen Gesellschaft. Und diese Menschen, die in diesem Individualismus leben, zu gewinnen, nach Gott zu fragen und nach seinem Willen zu fragen und das auch zu verändern wollen, ist eine große Herausforderung. Eine große Herausforderung, die uns die nächsten Jahre, ich vermute sogar Jahrzehnte, beschäftigen wird. Schenke es Gott, dass wir von Jona lernen, dass wir nie die Hand Gottes loslassen, die uns in Jesus Christus gereicht ist. Amen.